Amen und guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wir wollen mit einer, das packe ich auch mal weg. Ich räume hier noch auf, kein Problem. Alles im All-Inclusive-Paket mit drin. Wir gehen in eine neue Predigtserie, nicht mehr zurück in die Zukunft, auch wenn dafür noch Werbung gemacht wurde. Nein, wir fangen an mit einer Serie, die heißt Gold wert. Und tatsächlich bin ich der Überzeugung, dass ich Gold wert bin. Aber darüber will ich nicht reden, weil ich glaube auch, dass du Gold wert bist. Und ich glaube, es wäre super, wenn du dieselbe Überzeugung über deinem Leben haben würdest, wie ich über meinem. Und ich glaube, dass Gott dir das schenken möchte, dass du deinen eigenen Wert empfinden kannst. Und deinen Wert, den kannst du manchmal dort abspüren oder daran abspüren, wie sehr Menschen hinter dir her sind. Vielleicht in deinem Job, weil dich ständig die Headhunter anrufen und sagen, wir hätten sie gerne, können sie da nicht aufhören, können sie nicht woanders anfangen, können sie nicht bei uns im Unternehmen mitarbeiten. Vielleicht aber auch, als wir noch kleiner waren, wo die Zeit anfing, wo sich die Jungs und Mädels verliebt haben. Erinnert ihr euch noch daran? Ich war da mal sehr überrascht. Da war ich auch auf so einem Pfadfindercamp, war vielleicht gerade so im Teenie-Alter angekommen. Und da war irgend so ein Mädel, das scheinbar in mich verknallt war. Und ich sag mal so, das ganze Camp hat es gewusst. Denn ich konnte nirgends, wirklich buchstäblich nirgends hingehen, ohne dass sie mir hinterhergelaufen ist, im Abstand von 5 Metern. Kennt ihr diese Zeit? Boah, das war so richtig nervig. Du bist zur Dusche gegangen, zur Toilette gegangen, zum Fußballspielen gegangen, zur Camp-Olympiade, überall. Sie war da. Ich dachte mir, wieso ist das nicht Stalking, wenn man ein Teenie ist? Aber ehrlich gesagt, war es ja irgendwie auch cool. Es hat dir ja auch was gezeigt und das war ja gar nicht schlecht. Und deswegen möchte ich heute mit dir über ein Thema sprechen, das heißt Verstecken mit Jesus. Und der Untertitel lautet, wenn du ihn suchst, wird er dich finden. Verstecken mit Jesus, wenn du ihn suchst, wird er dich finden. Und für einige wird jetzt ein Bibeltext auftauchen, den sie schon kennen vom Freitag. Aber ich hoffe ja sowieso, dass du den schon kennst, wenn du zumindest schon ein paar Jahre hier in der Gemeinde bist oder ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist. Und ich beneide alle diejenigen, die ihn jetzt nicht kennen sollten. Weil es so cool ist, sowas zum ersten Mal zu hören und zu lesen. Also dich möchte ich besonders beglückwünschen, wenn es dir heute so geht. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus, der Zachi. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber er konnte nicht, weil er klein war und ihm die Menge die Sicht versperrte. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Habe ich nicht in meinem Garten, aber weiß auch nicht, ob der hier überleben würde. Aber er sieht gut aus, sehen wir nachher noch. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus! Also unbemerkt war nicht, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter, der brauchte ja eine Weile, weil für ihn war der groß, und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, im Blick auf die Menge, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn, er meint sich selbst, ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was für eine coole Geschichte. Und ich weiß nicht, wo du früher Verstecken gespielt hast. Ich war im Grunde meine ganze Kindheit über auf Spielplätzen unterwegs. Und ich habe dort Verstecken gespielt, aber am liebsten Fangverstecken. Denn ich musste mich bewegen, ich musste rennen, ich musste unterwegs sein. Und sobald ich die Hausaufgaben abgeschlossen hatte, da lief ich. So lange, bis es Abend war, dunkel wurde und ich nach Hause musste. Und dann lief ich zu Hause noch ein bisschen rum und fiel ins Bett. Das war mein Leben und ich habe es geliebt. Das würde ich heute noch so machen. Meine Frau will jetzt nicht ständig mit mir überall rumrennen, aber sie ist doch immerhin offen dafür. Ja, und jetzt wollen wir uns erstmal angucken, auf welchem Spielplatz sich da wer rumtreibt. Und es fängt mit diesem ersten Satz an. Und Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. In diesem kurzen Satz schwingt unheimlich viel mit. Denn Gott spielt Verstecken mit uns so, wie wir es mit den ganz kleinen Kindern machen. Wir wollen ja, dass sie uns finden. Ja, wir verstecken uns so, dass man die Füße sieht oder die Haare neben dem Vorhang oder irgendwas in der Art und Weise. Und wenn sie rufen, Mäuschen, sag mal Piep, dann sagen wir Piep. Ganz klar, wir wollen ja gefunden werden. Es soll irgendwie herausfordern und doch motivierend sein. Und Jesus, der sieht das genauso. Ja, er versteckt sich tatsächlich vor uns, aber er findet uns dann auch und möchte von uns gefunden werden. Und deswegen im Grunde kam er in diese Welt hinein. Deswegen lief er durch die staubbedeckten Straßen Israels. Deswegen war er an diesem Tag in Jericho. Er wollte sich finden lassen. Er wollte selbst einen Menschen finden, nämlich diesen Zachäus. Deshalb war Jesus überhaupt auf diesem Planeten. Deswegen heilte er Menschen. Deswegen predigte er. Deswegen befreite er Menschen von dunklen Mächten. Jesus wollte sich finden lassen. Und deswegen ist es so schön, wir dürfen dem Vater unser beten, Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Aber wir können das nur beten, weil Jesus das Reich Gottes erstmal auf die Welt gebracht hat. Deswegen dürfen wir beten, dass es noch mehr kommen soll, dass es noch mehr sichtbar werden darf in unserem Leben. Aber Gott hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Und was wir daran auch noch entdecken, ist, wie Gott eigentlich ist. Denn Gott, er ist offensichtlich kein Prinzip. Gott ist offensichtlich nicht gleichzusetzen mit dem Universum. Gott ist keine Energiewolke ohne irgendein Selbstbewusstsein. Gott ist auch kein zorniger alter Mann, der im Himmel sitzen bleibt und sich über die Menschen aufregt und sagt, eines Tages werde ich sie alle niederknüppeln. Er ist schon zornig auf das Böse, aber er lässt sich niederknüppeln auf dieser Erde für uns. Das ist ein großer Unterschied. Also Gott ist nicht irgendein seltsam abgehobenes, abstraktes Gebilde, sondern Gott ist eine konkrete Person mit ganz konkretem Profil. Und er hat eine Leidenschaft dafür, mit seinen Menschen zusammen zu sein. Er hat die Welt nicht nur geschaffen und sich selbst überlassen, sondern er ist ständig auf der Suche nach Beziehung mit uns. Das ist, was wir hier über Gott lernen. Deswegen ist er da. Und gleichzeitig ist Jesus aber nicht nur in Jericho, sondern er ist auf dem Weg durch Jericho. Und über Jericho, da kannst du zwei Dinge wissen. Ich verrate dir erstmal nur eine Sache, wofür Jericho bekannt war. Jericho lag an dem Weg nach Jerusalem. Und wenn du aus dem Norden Israels gekommen bist und nach Jerusalem wolltest, dann bist du sehr häufig da durchgekommen. Es war jetzt nicht der einzige Weg, aber es war ein Weg. Und Jesus war wahrscheinlich schon viele, viele hundert Male möglicherweise durch Jericho gelaufen. Aber an diesem Tag war er auf dem Weg, Jericho ein letztes Mal zu durchziehen, um nach Jerusalem zu gehen, um dort sein Leben für jeden einzelnen Menschen zu geben. Und das schwingt hier in diesem Abschnitt, wo diese Geschichte erzählt wird, bei Lukas ganz stark mit. Er betont das immer wieder, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Und hier kommt es irgendwo zusammen, ja? Jericho und Jerusalem, da ist ein Zusammenhang. Jericho steht für das lokale Versteckspiel und Jerusalem steht für das globale Versteckspiel. In Jericho sieht man punktuell, was Jesus dann in Jerusalem für alle Menschen tun will. Er sucht Menschen. Und er hat dort Zachäus in Jericho gesucht und in Jerusalem hat er die ganze Welt gesucht und hat bezahlen wollen für die Schuld und für die Trennung zwischen Gott, die alle Menschen betroffen hat. Das sind Dinge, die in diesen kurzen Sätzen schon mitschwingen. Man könnte sagen, Jesus, er kann den Betrüger Zachäus nur vom Baum herunterholen, weil er bereit ist, auf das Kreuz hinaufzusteigen. Und das ist hier ein ganz, ganz entscheidender Zusammenhang. Doch wer war jetzt dieser Kollege namens Zachäus, der sich da auf diesem Spielplatz in Jericho rumtrieb? Wer bist du, Bruder? Fangen wir mal mit dem Namen an. Zachäus heißt entweder der Reine oder Gott erinnert sich. Und was soll ich sagen? Egal, was die Menschen über Zachäus gedacht haben, dass er rein war, war auf jeden Fall nicht dabei. Und ich glaube, hättest du die Leute damals gefragt, hätten die auch nicht gesagt, Gott erinnert sich an Zachäus. Die hätten gesagt, Gott will von dem gar nichts wissen. Und ich vermute, dass Zachäus innerlich vielleicht so gesagt hätte, ja, das glaube ich auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott an mich denkt. Hey, diese Bedeutung, die schwingt in seinem Namen mit, aber darüber steht natürlich schon ein anderer Wille Gottes, nämlich, dass Gott sagt, der Name ist eigentlich mein Programm. Zachäus, dein Name ist mein Programm. Du bist dreckig. Ich weiß genau, was du alles verbrochen hast in deinem Leben, aber ich bin gekommen, um dich zu reinigen. Gott erinnert sich, heißt dein Name Zachäus. Du glaubst, das ist nicht die Wahrheit, aber ich habe dich nicht vergessen, auch wenn kein anderer nach dir fragt. Wenn dich kein anderer hier durchlassen will zu mir, ich übersehe dich nicht. Deine Bestimmung ist klar. Wow, was für ein Geschenk. Aber es ist ja sowieso die eine Sache, was Menschen über dich denken. Es ist die eine Sache, was Gott auch über dich denkt. Und es ist eine dritte Sache, wer du wirklich bist. Und das finde ich interessant, wie Lukas hier verschiedene Begriffe zusammenbringt, um die Person von Zachäus zu beschreiben. Zachäus wird oberster Zolleinnehmer genannt. Wörtlich könnte man das als Herrscherzöllner übersetzen. Also in einem Wort ist er ein Herrscher und ein Zolleinnehmer. Das eine war was super Gutes und das andere war richtig mies angesehen in seiner damaligen Zeit. Und dann wird über ihn gesagt, er war ein reicher Mann und gleichzeitig sagen die anderen über ihn, er war ein Sünder. Und das ist total spannend, weil diese Begriffe im Lukas-Evangelium immer wieder vorkommen. Und es war so, dass du eigentlich als Zöllner und Sünder bei Jesus im Lukas-Evangelium drinnen warst. Denn das sind diejenigen, die haben sich für die Botschaft interessiert, die Jesus für diese Welt hatte. Die haben gewusst, hey, uns brauchst du nicht erzählen, dass wir Sünde in unserem Leben haben. Uns brauchst du nicht erzählen, dass wir uns verirrt haben. Das sagt uns jeder und wir wissen es auch. Hilf uns! Und die anderen, die Herrscher und die Reichen, mit denen hatte Jesus immer wieder Probleme. Er hat gesagt, mit euch kann ich gar nichts anfangen, weil ihr denkt, dass ihr ja alles schon verdient habt. Und dass ihr die Creme de la Creme seid und so weiter. Und Jesus hat gesagt, ich sehe das ganz anders. Er sagt mal diesen erschreckenden Satz, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Boah, Herr, sag doch sowas nicht. Und in der Gesellschaft, da war es wahrscheinlich genau umgedreht. Da waren die Zöllner und die Sünder, die waren draußen. Eindeutig war das so im religiösen Leben in Israel. Und die Herrscher und die Reichen, Man hat sie vielleicht nicht geliebt, aber hat sie doch bewundert, man hat sie mit Respekt behandelt und sie waren doch hervorgehoben in ihrer Gesellschaft. Und irgendwie, also wir sehen da in der Gesellschaft und bei Jesus, die Maßstäbe sind genau umgekehrt. Und gleichzeitig sehen wir aber wiederum bei Zachäus, dass er viel komplizierter war als all diese Kategorien, denn der war alles. Der war ein Herrscher im Sinne von einer hohen Position, im Sinne von einer Position, die man auch respektieren musste, wenn man kein Problem bekommen wollte. Und er war gleichzeitig ein Zöllner. Er war ein Reicher und gleichzeitig ein Sünder. Ja, was denn jetzt? Er sprengte alle Maßstäbe. Und Gott sagt, ja, ich weiß, so ist es ja eigentlich bei vielen von uns. Wir sind alle alles Mögliche. Wir sind ein wandelnder Widerspruch auf zwei Beinen. Das ist ja wahr. Wenn du dich schon ein bisschen kennst, dann wirst du das auch festgestellt haben. So, Zachäus, er ist ein herrschender Zolleinnehmer, ein reicher Sünder, ein Mann in einer hohen Position, aber mit einer niedrigen Gestalt, ein kleiner, großer, ein dreckiger, reiner, übersehen bei Menschen, aber nicht vergessen bei Gott. Er war in vielen Bereichen seines Lebens blind, er lebte so vor sich hin, wie er sich das selber vorgestellt hat, aber er wollte sehen. Zachäus war irgendwie eine total bunte Mischung, alles in allem. Was sagt uns das? Wenn du noch keine Beziehung mit Gott hast, dann will ich dir sagen, mach's wie Zachäus. Konzentriere dich auf Jesus. Zachäus war ein Widerspruch in sich, aber eine Sache hatte er verstanden. Gott komme ich nahe, wenn ich diesen Jesus auf den Grund gehen kann. Wenn ich begriffen habe, wer dieser Jesus ist. Wenn ich mit eigenen Augen gesehen habe, ob das wahr ist, was man sich über ihn erzählt. Also möchte ich dir sagen, konzentriere dich auf Jesus. Die Bibel sagt, alles von Gott war in Jesus Christus. Und du darfst wissen, wenn du Jesus suchst, er wird dich finden. Und dann wirst du merken, dass seine Suche nach dir, deiner Suche nach ihm, vorausgegangen ist. Vorausgegangen ist, Jahrtausende. Im Grunde von Ewigkeit her. Und wenn du Jesus schon kennst, dann möchte ich dir sagen, scanne dein Umfeld. Wenn du auf Menschen stößt, die anfangen, sich mit Jesus zu beschäftigen, dann hast du Menschen getroffen, die sich wirklich für Gott interessieren. Denn Gott wird Menschen, die ihn suchen, immer auf die Person von Jesus Christus lenken. Und wenn du merkst, dass Menschen da Interesse zeigen, wenn du Menschen begegnest, die sagen, dieses Jesus-Rätsel, das möchte ich jetzt endlich knacken. Ich werde diesen Planeten nicht verlassen, ohne herausgefunden zu haben, wer er ist. Dann kannst du sehr, sehr sensibel werden und kannst anbieten, hey, wollen wir darüber mal sprechen? Wir haben einen Alpha-Kurs, da wirst du erfahren, wie Jesus ist. Ja, so ein Glaubensgrundkurs, kannst du dich hinterher beim Tisch direkt dafür bewerben, ist eine Hammersache. Du kannst anfangen, die Bibel zu lesen, über Jesus dich zu informieren. Du kannst mit Menschen ins Gespräch kommen, die ihn schon kennen. Das ist so wichtig. Aber danach wollen wir auch schauen, die wir schon mit Jesus gehen. Wo sind die Menschen, die so an Jesus kleben bleiben? Und du selbst, du sollst bitte nicht vergessen, dass Gott dich nicht vergessen hat. Du selbst, du sollst bitte nicht vergessen, dass du nicht mehr so dreckig bist, wie du dich fühlst. Jesus hat dich sauber gemacht, weil er dich nicht vergessen hat. Und du musst dich auf keinen Baum mehr verstecken. Du darfst mit Jesus in deinem Haus zu Abend essen. Das ist deine Bestimmung. Okay. Jetzt die Suche. Beschäftigen wir uns mit der Suche. Und das finde ich besonders spannend. Wenn du dich noch an das Versteckenspielen früher erinnerst, da gab es ja immer verschiedene Kategorien von Menschen, mit denen du dieses Spiel da gespielt hast. Und es gab diesen Moment, du hast gezählt. Ich weiß nicht, bei mir damals musste man immer bis 40 zählen. Ich weiß nicht, warum. Was kennt ihr so? 60, 120, 3000? Nein, 30. 30 auch schön, ja. Wir haben mal bis 40 gezählt. Und dann hast du gezählt, hast manchmal noch übersprungen, warst nicht ehrlich, ne? Naja. Und dann hast du, 40, ich komme. und du hast dich umgedreht und oft gab es, es gab immer diese ein, zwei Leute, die hast du direkt gesehen und dachtest dir, hey, was glaubst du eigentlich, wie die Welt funktioniert? Und dann hast du geschrien, Fabian, ich sehe dich. Hast du gedacht, deine knallrote Jacke fällt in dem ansonsten nur grünen Busch nicht auf? Komm raus. Oder du hast geschrien, Tim, ich kann dich sogar atmen hören. Nimm bitte dein Asthma-Spray. Ich sage das hier als Betroffener, das ist kein Shaming in irgendeiner Art und Weise, ja. Und außerdem die neongelben Schuhe, das kann nicht dein Ernst sein, das sieht man von Kilometern Entfernung. So die gab es, dann gab es aber auch die anderen. Das waren so diese Scharfschützen-Typen, die mit ihrer Umwelt verschmolzen sind. Und selbst als das Versteckspiel schon tagelang zu Ende war, lagen die noch im Wald, in ihren Höhlen. Und irgendwann eine Woche später, da kamen sie von einem 80 Meter hohen Baum geklettert und sagten, mich hat keiner gefunden. Nur es war auch keiner mehr da. Und ein anderer sprang aus dem Ententeich. Hier bin ich. Und ein dritter hat sich aus seiner 7 Meter tiefen Grube im Sandkasten nach oben gearbeitet und sagte, mich hat keiner gefunden. Und Jesus ist irgendwie eine Mischung aus beidem. Er will sich von dir finden lassen, aber er macht es dir nicht immer so einfach, wie du denkst. Und das ist für mich ein wichtiger Gedanke, weil ich manchmal Menschen erlebe, die sagen, nee, das ist ja anstrengend. Wie kann das sein? Warum soll ich mich das was kosten lassen, mich auf die Suche nach Jesus zu machen? Müsste er nicht einfach wie so Genie aus der Flasche plötzlich vor mir stehen und sagen, was sind deine 3 Wünsche? Ja, vielleicht hast du einfach ein komisches Gottesbild. Nein, Gott möchte tatsächlich gesucht, umworben werden, so wie du das auch möchtest. Und das musste auch Zachäus feststellen, als er so plötzlich vor dieser Menschenmasse stand und sprang und sprang und sprang und trotzdem nicht mehr sehen konnte als die Schultern. Ja. Und dann waren da ja die Menschen um ihn herum, das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, die einfach gesagt haben, wir würden ja jeden durchlassen. Aber dich, Mafia-Zwerg, auf keinen Fall. Weg mit dir, ja? Weg mit dir. So, das waren seine 2 Herausforderungen. Und jetzt hätte er anfangen können, sich selbst zu bemitleiden. Oh, ich habe alles versucht, aber es gab kein Durchkommen. Da gehe ich nach Hause und versuche es nie wieder. Das ist alles zu anstrengend. Das kann nicht Gottes Wille sein. Wenn es schwer ist, ihn zu finden, dann gibt es Gott nicht. Wo kommt der Gedanke her? Also wenn es Gott gibt, dann muss es schwer sein, ihn zu finden, weil er ja nicht in unserer Dimension zu Hause ist, weil er ja nicht einfach eins ist mit dem Universum, jedenfalls nicht der biblische Gott, weil er ja nicht einfach hier in dem Gemälde zu finden ist, sondern er hat gemalt. Er steht außerhalb davon. Also das müsste dir eigentlich klar sein, dass es sogar unmöglich ist, ihn zu finden, wenn er sich nicht finden lassen möchte. Und trotzdem möchte er auch, dass du es dir etwas kosten lässt. Und das liebe ich so bei Zachäus. Er war zu klein, er war zu unbeliebt, um durchgelassen zu werden, aber er sagt sich, das ist mir egal, ich gebe nicht auf. Weißt du, viele Menschen, das empfinde ich jedenfalls so, nicht alle, aber viele, sind Atheisten, ohne ihren Glauben daran, dass es keinen Gott gibt, jemals hinterfragt zu haben. Viele Menschen sind Agnostiker und sagen, man kann es nicht wissen, ohne sich jemals die Fülle von Wissen, das man haben kann, angeeignet zu haben. Und da ist manchmal mehr Faulheit und Bequemlichkeit dabei, als dass man wirklich Sachen durchdrungen hätte. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber ich finde, von diesen Menschen gibt es eine Menge. Zachäus war anders. Er sagte sich, ich muss wissen, wer dieser Jesus ist. Ich muss ihn sehen. Keine Ahnung, ob er dieser König ist, auf den wir seit Jahrhunderten warten. Keine Ahnung, ob er der Sohn Gottes ist. Keine Ahnung, aber das muss ich herausfinden. Ich habe vor kurzem mit einem Menschen gesprochen, der auch den christlichen Glauben entdeckt hatte. Und er beschrieb seine Reise und sagte, irgendwann ist mir so eine Bibel in die Hände gefallen und ich habe angefangen, drin zu lesen. Und ich war neugierig, aber dann hat es mich überfordert und es hat mich nicht gleich gecatcht und ich habe sie wieder weggelegt. Und er hatte aber schon viel gelesen. Und dann hatte aber Monate später die Bibel wieder aus dem Schrank geholt und hat wieder gelesen, wieder viel gelesen. Und diesmal hatte er eine echte Begegnung mit Jesus. Diesmal hat ihn der Glaube gepackt und hat sein ganzes Leben und anschließend die ganze Familie auf den Kopf gestellt. Weißt du, Jesus, ist es wert, dass du es dir was kosten lässt. Wenn dich dein Projekt alles wert ist, was du an deinem Haus hast, dann ist es Jesus das dreimal wert. Und da liest du alles Mögliche durch. Du schaust stundenlang YouTube-Videos und was weiß ich, um irgendwie rauszufinden, wie man das macht, was du davor hast. Hey, der gleiche Leidenschaft in dieser wichtigsten Frage der Menschheit. Denn wenn sie wahr ist, dann verändert sie alles. Deswegen, gib dich nicht so schnell zufrieden, bleib dran, mach's wie Zachäus. Zachäus hat nicht aufgegeben, er tut etwas, was ihm als kleiner Mensch schwer gefallen ist. Weißt du, du bist schon ein Zwerg und dann musst du noch auf einen Baum klettern und dich der Gefahr aussetzen, dass alle dich da oben sehen und du bist das absolute Gespött der Leute. Kann man sich doch vorstellen, wie sie alle geredet haben und so. Na Zwerg, wie ist die Luft da oben? Hey, musst du da hochklettern, um mehr zu sehen als die Kniekehlen der anderen? Ja, du alte Fußhupe, was ist los mit dir? Damit musste er doch rechnen. Und du musst dir ja noch vorstellen, dass Zachäus nicht in einer Kultur gelebt hat wie wir. Es war für einen Mann schon würdelos, wenn er rannte, für einen erwachsenen Mann. Ja? Und jetzt klettert er auf einen Baum und ist sowieso schon unbeliebt. Junge, das hat auch was mit seinem Stolz gemacht. Aber Zachäus ist alles egal. Sollen sie denken, was sie wollen, sagt er sich. Sollen sie sagen, was sie mögen. Sollen sie so laut lachen, wie sie können. Die Frage, wer dieser Jesus ist, ist zu wichtig, um mich dadurch von ihm abhalten zu lassen. Wichtiger als mein Stolz, wichtiger als mein Ansehen, wichtiger als hier irgendwie gemobbt zu werden. Und Zachäus wird für sein Dranbleiben belohnt. Er wird nämlich gefunden. Er wird gefunden. Wahrscheinlich hat Zachäus sich gut im Baum versteckt. Maulbeerbäume waren auch ziemlich dicht. Nicht so hoch. Ich habe auch ein Bild mitgebracht, das können wir uns mal angucken. Also du konntest dich einerseits hinter den Blättern ein bisschen verstecken, aber andererseits, ganz ehrlich, es war jetzt nicht wie ein Flugzeug, was in 10.000 Metern Höhe über dich hinwegsegelt. Und deswegen kommt es, wie es kommen musste. Zachäus bleibt nicht der unentdeckte Beobachter, der er sein wollte. Jesus sah ihn, heißt es. Und plötzlich ändert sich die Perspektive der ganzen Geschichte. Zachäus war einerseits am Suchen und hat sich auf der anderen Seite gleichzeitig versteckt. Aber Jesus, er findet ihn. Und ich meine, das wundert uns erstmal auf der natürlichen Ebene nicht, oder? Menschen sitzen nun mal normalerweise nicht auf Bäumen und das kann dir auffallen, wenn du unter dem Baum drunter durchläufst, ja? Aber wir sehen sehr, sehr schnell, dass bei Jesus mehr dran ist. Denn Jesus, er kommt zu diesem Baum und plötzlich geht er nicht weiter. Die Menschen merken schnell, das ist nicht nur, weil er Schatten sucht, er sucht irgendwas anderes. Und plötzlich geht sein Blick nach oben ganz zielgerichtet und er fällt auf Zachäus. Und das war schon seltsam genug. Aber Jesus war in diesem Moment sensibel. Durch die Verbindung mit seinem Vater im Himmel, durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist wusste er, dass es heute dran ist, genau diesen Zachäus zu sehen. Mit ziemlicher Sicherheit kannte Jesus Zachäus. Weißt du, Zachäus war die Art von Mensch, die man als Beispiel genommen hat, wenn man seine Kinder abschrecken wollte. Werd nicht wie dieser Zachäus, der diese ganze Region Jericho da unter sich hat und die Leute ausbeutet. Werd so nicht, hey, an dem kann Gott keinen Gefallen haben. Halt dich von dem fern. Pass auf, dass du dein Taschengeld nicht mitnimmst, wenn du unterwegs bist durch Jericho. Der wird sich alles holen, was du hast. Das war so der Ruf, den Zachäus hatte. Und ich bin mir relativ sicher, dass Jesus das wusste. Aber Jesus wusste auch, als wahrer Mensch und wahrer Gott, dass schon lange die himmlische Angel nach Zachäus Herzen ausgeworfen war. Und er wusste, dass heute der Tag war, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Und es ist ja schon eine Sache, dass Zachäus plötzlich feststellt, oh nein, Jesus hat irgendwie mit mir gerechnet. Nein, dann ruft Jesus auch noch, Zachäus! Und Zachäus denkt sich, oh, warum kennt er meinen Namen? Was ist da los? Was passiert jetzt? Und Zachäus fühlt sich im Grunde so, wie sich alle Menschen fühlen, die mit Jesus Verstecken spielen. Sie merken, Jesus gewinnt immer. Du kannst mit dem Allmächtigen nicht Verstecken spielen, er ist zu gut. Und wir merken, wie plötzlich diese Suche sich eigentlich komplett umgedreht hat. Ich habe da noch mal ein paar Verse mitgebracht aus der Bibel. In Vers 3 haben wir nämlich gelesen, oder heißt es wörtlich, und Zachäus, er suchte, Jesus zu sehen. Also, es scheint so, als ob Zachäus Jesus sucht. Aber dann in Vers 10 heißt es, denn der Sohn des Menschen, ich selbst, sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann Vers 3 und 4 heißt es jeweils, Zachäus wollte Jesus sehen, aber in Vers 5 heißt es, es war Jesus, der Zachäus sah. Und zu guter Letzt heißt es in Vers 4, Zachäus stieg hoch, und in Vers 5, Jesus sah hoch. Und plötzlich merkst du, dass es ganz anders ist, als wir ursprünglich gedacht haben. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Zachäus nach Jesus sucht, doch in Wirklichkeit sucht Zachäus nur nach Jesus, weil Jesus schon längst nach ihm sucht. Er will Jesus eigentlich nur sehen, weil Jesus ihn schon längst gesehen und gekannt hat. Zachäus denkt, er steigt auf den Baum, weil er Sehnsucht nach Jesus hat. Dann stellt er fest, dass Jesus nach oben zu ihm schaut, weil Jesus Sehnsucht nach ihm hat. Was für ein Geschenk. Er ist gefunden. Er war verloren, doch jetzt ist er gefunden. Und dann wird er eingeladen. Er wird nicht nur gefunden, er wird eingeladen. Und hier ist für mich der entscheidende Moment in dieser Begegnung. Während du Jesus suchst, das bleibt übrigens auch so, auch in deinem geistlichen Leben. Du denkst dann ja immer, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gemeinschaft suche, Kleingruppen habe, Gottesdienste besuche, ich suche nach Jesus. In Wirklichkeit ist es seine Sehnsucht nach dir, die dich überhaupt erst dahin treibt, die dich immer wieder zieht. Und du merkst, dass du ganz oft da versandest und eigentlich gar keinen Hunger mehr hast, dass du kalt wirst und so weiter. Und dann belebt er dich. Neu. Das ist und das bleibt so. Unser Glaube, der wird von dem himmlischen Motor angetrieben, nicht von unserem. Was für ein Geschenk. Aber hier ist der entscheidende Moment. Jesus lädt Zachäus ein, sein Versteck zu verlassen. Und er lädt dich ein, dein Versteck zu verlassen. Denn er sieht dich sowieso. Auch dann, wenn dein Versteck kein Baum ist. Und ich würde sagen, der moderne Mensch, der versteckt sich nicht auf Bäumen, der versteckt sich in erster Linie hinter sich selbst. Weil es uns darum geht, wer ich bin, was ich erreicht habe. Darum dreht sich mein Leben. Das ist mein Stil, den muss ich auch herausfinden, den muss ich dann auch leben. Das ist meine Karriere, das sind meine Ansichten, das sind meine Wünsche, das ist meine Sexualität, das ist meine Identität. Und wir folgen im Grunde in der westlichen Welt nur noch einem einzigen Gesetz, aber dem folgen wir schon fast sklavisch. Ich muss authentisch leben. Und zwar, indem ich mir selbst treu bleibe. Und notfalls muss ich dafür alles andere ignorieren, Gott sowieso, Menschen auch, wenn nötig. Und dann feiere ich für den Rest meines Lebens ein Valentinstags-Date mit mir selbst. Da wurdest du ja sogar in Werbespots von Banken dazu eingeladen. Ich glaube, hier N26 oder so heißt deine Bank. Feier Valentinstag mit dir selbst oder mit deinem Haustier. Dann lieber noch mit deinem Haustier, Freunde. Also, egal. Wir reden ganz viel von unserem authentischen Selbst, von unserem authentischen Ich. Und wir glauben, es ist allein unsere größte Bestimmung, in uns selbst zu entdecken, wer wir sind und es dann der ganzen Welt zu zeigen. Und wenn uns dann jemand darin ablehnt, dann müssen wir das notfalls einklagen, dass man uns aber so sehen muss, wie wir gesehen werden wollen. Das ist tatsächlich in der kurzen Zusammenfassung irgendwie der moderne Mensch, wenigstens der westliche Mensch. Wenn ich mit Orientalen zusammenkomme, ist mir erst diese Woche so gegangen, da ist die erste Frage nicht mal, wie geht's dir? Sondern, manche wissen es, welche Frage stellen die immer zuerst? Wie geht's deiner Familie? Man sieht sich viel mehr eingebunden in einen Zusammenhang, in ein größeres Ganzes. Und ich glaube, wenn wir so von dem authentischen Ich, von dem unser Selbst reden und wer wir sein wollen, da übersehen wir auch ein paar wichtige Dinge. Wir übersehen nämlich zum einen, dass unser authentisches Ich in Wirklichkeit nicht einfach nur das ist, was wir selbst sind, sondern dass es von der Welt um uns herum massiv geprägt wurde. Das, was du dir wünschst, das, was du suchst, die Art, wie du leben möchtest, ist nicht einfach vom Himmel oder auch nicht von dem Maulbeerfeigenbaum gefallen, sondern das hat die Welt um dich in dich hineingelegt. Ja, der Schöpfer hat auch viele Dinge in dich hineingelegt, aber die Welt um dich herum hat er kräftig mitgewirkt. Deswegen geht es nicht nur darum, dein authentisches Selbst zu entdecken, sondern du entdeckst im Grunde die Welt und die Gesellschaft in dir. Und zweitens vergessen wir oft, dass unser authentisches Ich ein gefallenes Ich ist. Ja, Gott hat uns als Individuen geschaffen. Er schätzt unsere Persönlichkeit, er schätzt unsere Begabung, er schätzt das, was er in uns hineingelegt hat. Aber trotzdem ist das zumindest die Lehre der Bibel, dass in unserem Selbst eine Menge schiefgelaufen ist. Wir sind von unserer Berufung heruntergefallen, wie Zachäus von diesem Baum gesprungen ist. Wir sehen uns nämlich nach Dingen, ganz häufig, die uns zerstören. Wir lassen uns durch unsere eigenen Wünsche ganz leicht betrügen, obwohl die uns fast nie das geben, was wir uns von ihnen versprechen. Wir sind Meister darin, uns und unser Selbst oder uns von unserem Selbst belügen zu lassen. Und dann glauben wir das plötzlich selber, aber die Dinge erfüllen sich nie, die wir uns so selbst versprechen. Und drittens ignorieren wir in unserer modernen Überheblichkeit einen Fakt, der der Bibel total wichtig ist, nämlich, dass der Teufel die Welt und unser gefallenes Selbst infiziert hat mit seinen Lügen. Und deswegen gibt es keinen neutralen Boden. Es gibt nichts, was einfach nur von dir selbst kommt und du selbst bist. Deswegen ist ein authentisches Selbst immer eine Lüge, solange wir nicht in Beziehung mit dem Schöpfer leben. Denn erst dann werden wir diejenigen sein, die wir immer sein sollten. Erst dann wird das Beste aus unserer Persönlichkeit zum Vorschein gebracht. Erst dann werden wir leben, sodass wir einerseits individuell sind und andererseits doch nicht ungebunden in Beziehung leben mit Gott und mit Menschen. Und ich empfinde eben gerade nicht, dass dieser expressive Individualismus, hey, ich bin, wer ich bin und alle müssen es wissen, der hat uns jetzt auch nicht unbedingt beziehungsfähiger gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde, man erlebt gerade eher das Gegenteil. Und Zachäus, auch der war seinem Drang gefolgt. Macht, Einfluss, Geld, das wollte er haben. Und er war bereit gewesen, als Jude, der ein starkes Gottesbewusstsein noch hatte, dafür seine Beziehung mit Gott aufs Spiel zu setzen. Das hätte er vielleicht so nicht zugegeben, aber es war doch wahr. Außerdem nahm er es in Kauf, von vielen gehasst, von den meisten gefürchtet und von wenigen scheinbar geliebt zu werden. Doch eines Morgens wachte er offensichtlich auf und stellte fest, dass seine Hoffnungen sich nicht erfüllt hatten. Und er erkannte, wie wenig er sein authentisches Ich noch mochte. Er spürte, wie es ihn von Gott und von Menschen entfremdet hatte. Aber dann machte er die eine Sache richtig, auf die alles in unserem Leben ankommt. Denn als Jesus ihn von seinem Baum ruft, da kommt er. Und ihr Lieben, das ist der Glaube in der Geschichte. Jesus ruft, er lädt ein und Zachäus reagiert. Das ist der Glaube in der Geschichte. Und ich finde es so schön, wie Jesus sagt, Zachäus, komm schnell herunter. Und es heißt dann, und Zachäus, er kam schnell herunter. Und er hat ihn voll Freude, hat er Jesus zu sich nach Hause eingeladen. Das finde ich abgefahren. Das ist Glaube, schnell und voll Freude. Amen. Ja, da reagiere ich auf Jesus schnell und voller Freude, weil ich erkannt habe, wer er ist. Weil ich erlebt habe, dass er mich annimmt, auch wenn alle anderen mich ablehnen. Weil ich erlebt habe, dass er die Rettungsmission, die Suche nach mir nicht aufgibt, auch wenn alle schon nach Hause gegangen sind. Er ist noch da und deswegen reagiere ich mit Glauben. Deswegen sage ich, diesem Jesus kann ich mich anvertrauen. Diesem Leiter, diesem Gott, der sich für mich opfert, sogar am Kreuz, dem kann ich folgen. Amen. 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 Und das ist so cool. Jesus interessiert sich nicht dafür, ob du gefeiert oder gehasst wirst in deinem Leben. Er lässt sich nicht davon beeindrucken, wenn Menschen dich ausbuhen und auch nicht, wenn sie dich hochjubeln. Jesus ist an dir selbst interessiert, an deinem wirklichen Selbst, an deiner Bestimmung, die du von Ewigkeit her hast. Und er weiß, dass du nur authentisch wirst leben können, wenn du mit ihm verbunden bist. Es gibt nämlich überhaupt nie ein ungebundenes Selbst, ein ungebundenes Ich. Entweder bist du an die Welt mit ihren Meinungen, an dein gefallenes Selbst und an den Teufel gebunden, oder du bist an Jesus Christus gebunden. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und die Auswirkungen sind entsprechend. Jetzt habe ich euch hoffentlich nicht abgeschreckt, aber wir sind also eine Kirche, wir sagen die Dinge so, wie wir sie sehen. Und dann kann man uns wenigstens, falls man uns nicht mag dafür, dann dafür mögen, dass wir wirklich gesagt haben, was wir glauben und muss sich nichts ausdenken. Ja? Also man darf dann direkt die Dinge nehmen und sagen, also das finde ich aber nicht okay, was der Pastor gesagt hat. Dann sagen wir, das ist okay, aber hat Jesus gesagt, müssen wir trotzdem dran festhalten. So, und Jesus, er möchte eben Zachäus und er möchte dich und mich. Und er möchte uns zu einem Geschenk für unser Umfeld machen. Und das gelingt ihm auch. Und jetzt bitte ich die Band schon mal auf die Bühne, weil ich auf der Zielgerade bin. Weißt du, ich finde das krass und genial, wie ein Nachmittag mit Jesus das Leben von Zachäus auf den Kopf stellt. Das ist das Potenzial einer authentischen Gottesbegegnung, wenn man ihn gesucht hat und dann festgestellt hat, dass er einen gesucht hat. Und natürlich, Lukas berichtet hier alles in Kurzform, ganz gepresst, ja. Und da ist mit Sicherheit in der Villa von Zachäus viel mehr an Gesprächen gelaufen zwischen Jesus und Zachäus, als wir hier wahrnehmen können. Aber Lukas, er schildert uns nur das Ergebnis. Er schildert uns die Folgen. Und ich glaube, das müssen wir so wissen. Eine echte Begegnung mit Jesus, die hat immer Auswirkungen, die hat immer Folgen. Denn Glaube führt zu Umkehr. Glaube stellt unser Leben buchstäblich auf den Kopf. Und zwar nicht aus Druck und Angst, sondern wegen der Freude, die Jesus in uns auslöst. Und ich liebe das, ja. Jesus, der feiert dann mit Zachäus, die lassen sich's richtig gut gehen. Und die Menschen außen herum, die reden noch, vielleicht waren ja sogar die Jünger in dem Moment des Unglaubens, hat es ja öfters mal gegeben, dass sie auch gesagt haben, na, ob das alles so richtig ist? Und irgendwann kommt dieser Moment, wo Zachäus selber aufsteht, sich vor Jesus hinstellt und sagt, Jesus, die Hälfte von allem, was ich besitze, und das war eine Menge, und glaub nicht, dass es reichen Menschen leichter fällt, ihr Geld wegzugeben. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall. Ich gebe die Hälfte davon weg. Ich gebe es den Armen. Und das liebe ich, auch diese Reihenfolge. Bevor Zachäus auf seine Schandtaten zu sprechen kommt, sagt er erstmal, Jesus, das ist, was ich einfach aus Großzügigkeit tun will. Denn dazu war er nicht verpflichtet. Das hatte Jesus ihm nicht mal gesagt. Du musst jetzt die Hälfte weggeben. Es gab andere Situationen, da hat Jesus sowas gesagt. Hat sogar mal gesagt, gib das Ganze weg, weil du schaffst es sonst nicht. Das hat zu viel Kraft in deinem Leben. Aber hier gar nichts. Aber Zachäus aus Liebe und aus Freude wird er plötzlich vom Ausbeuter zu einem großzügigen Menschen. Das ist, was der Glaube in seinem Leben bewirkt hat. Was für ein Geschenk, was für ein Potenzial liegt in der Begegnung mit Jesus. Und dann der zweite Schritt ist erst der, dass er auf seine Betrügereien zu sprechen kommt und sagt, wenn ich Menschen ausgebeutet habe, wenn ich mir mehr genommen habe als mir zustand, wenn ich sie erpresst habe, ich gebe es vierfach zurück. Und hier denkst du jetzt vielleicht, boah, ist das großzügig, aber das ist einfach nur, was das Gesetz gesagt hat. Wenn du ein Schaf nimmst, gib vier zurück. Und Zachäus macht genau das. Und nachdem Jesus das gehört hat, sagt er noch folgende Dinge. Einmal in Vers 9, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Jesus sagt, die Rettung bei Zachäus, sie ist gelungen, weil Lebensveränderung sichtbar ist. Und das ist das Zeichen. Nicht die Lebensveränderung bewirkt nicht die Rettung, die Großzügigkeit bewirkt nicht die Rettung, die Wiedergutmachung bewirkt nicht die Rettung und dass man von Gott angenommen wird. Nein, es ist andersrum. Gott nimmt erstmal an und dann fällt unser Leben wieder in die richtige Position. Und dann sagt Jesus noch, fügt hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und im Neuen Testament heißt es, über uns alle, auch wir sind durch den Glauben, Galater 3, Vers 7, Söhne und Töchter Abrahams. Also was Jesus hier sagt ist, ich habe seine Bestimmung nie vergessen. Er sollte immer etwas anderes sein, als er gewesen ist. Und ich habe nicht aufgegeben, bis er es wieder geworden ist. Das ist, was dein Schöpfer über deinem Leben empfindet. Und zu guter Letzt sagt Jesus noch einmal, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und hier sagt Jesus, ich suche immer die Verlorene. Das ist meine Natur, ist meine Art, mein Job. Ich suche all die, die zugeben können, dass sie verloren sind, egal ob Zöllner, Sünder, reich oder herrschend. Deswegen bin ich in Jericho. Deswegen war ich auf dem Weg nach Jerusalem. Weil ich diejenigen suche, die zugeben können, dass sie verloren sind. Und jetzt sind wir an so einem wichtigen Moment angekommen. Hey, wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, ich glaube, wir müssen das immer mal wieder hören. Diese Rettungsliebe, diese Retterliebe, das, was Jesus getrieben hat, auch dich und mich zu suchen, einzusammeln, nach Hause zu holen, aber gleichzeitig sich auch bei uns zu Hause einzuladen. Jesus will mitreden, Jesus will am Lenkrad sitzen, nicht nur das Ersatzrad sein. Das dürfen wir immer wieder wissen. Und weißt du, es hat sich nicht geändert, nachdem du Christ geworden bist, nachdem du eine Entscheidung für Jesus getroffen bist. Er ist immer noch so mit dir unterwegs. Jeden Tag sucht er dich. Er möchte dich nicht nur einmal besuchen, er möchte täglich mit dir in Beziehung leben. Glaubst du das? Du darfst es glauben, es darf in dein Herz fallen. Er sieht dich, wo immer du dich rumtreibst. Weil du sitzt oft genug noch auf den Bäumen, wo du gar nicht mehr hingehörst. Du bleibst ganz oft noch draußen, obwohl du schon längst wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurdest. Und für diejenigen, die noch keine Beziehung mit Jesus haben, und man muss einmal in seinem Leben eine Entscheidung treffen, muss einmal in seinem Leben das Evangelium verstehen, ich war verloren, ich war selber ein Sünder, egal wie ich mich gefühlt habe, egal was die Leute über mich gesagt haben. Und ich brauche Vergebung. Die Vergebung liegt im Kreuz. Und indem ich sage, Jesus, du bist für mich gestorben, ich nehme das an und ich lade dich ein, dass du jetzt der Herr meines Lebens bist. Ich lade dich in mein Haus ein. Ich will Gemeinschaft mit dir haben, mit dir essen. Ich will mich von dir verändern lassen. Ich will weggeben, was nicht mehr zu meinem neuen Leben gehören soll, nach deinen Vorstellungen. Und ich will einsetzen, was ich behalten darf, um dich zu ehren mit meinem Leben. Und diese Entscheidung ist das Einzige, was dich zu einem Christen macht. Und während du dann denkst, boah, ich habe Jesus gefunden, stellst du fest, ich habe ihn gar nicht gefunden, er hat mich gefunden. Und ich glaube, dass Jesus heute da ist, dass er das so gefügt hat, dass wir heute über diesen Bibeltext sprechen, weil er Menschen einsammeln möchte, weil er sich bei Menschen zu Hause einladen möchte, weil er sich wünscht, dass heute Menschen Kinder Gottes werden. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht bewusst getroffen hast, dann darfst du sie jetzt treffen. Und ich werde das wieder so machen, dass wir jetzt für einen kurzen Moment alle miteinander die Augen schließen. Bitte, mach das wirklich mal. Du darfst einmal in deinem Leben gehorsam sein. Das ist gut. Ich hoffe ein bisschen öfters. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute da bist und noch nicht diese Beziehung mit Jesus hast, möchtest du heute diesen Schritt gehen, von deinem Baum runterkommen und Jesus in dein Haus einladen? Vor ihm stehen und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich tue nicht so, als ob ich keine hätte. Dann will ich dich ermutigen, dass du diesen heiligen Moment nutzt und einfach mal deine Hand nach oben streckst, wie in der Schule, wenn du dich früher gemeldet hast. Und sagst, Herr, hier bin ich. Ich will dein Kind sein. Komm, nutz jetzt diesen Moment, wenn du das bist, darfst du gern einfach kurz deine Hand heben. Ja, danke für die Hände, die ich sehe. Ist noch jemand da? Danke. Wir möchten das Gebet miteinander sprechen, was wir hier immer sprechen am Ende der Predigt. Und du darfst es nachbeten und so Jesus in dein Leben einladen. Und dann komm doch noch gerne auf jemanden von uns zu, vielleicht jemanden, den du kennst hier in der Gemeinde, gerne auch auf mich. Und wir schauen, was deine nächsten Schritte sein könnten. Wir beten gemeinsam. Die Gemeinde, ihr unterstützt mich. Ihr müsst diese Entscheidung nicht jedes Mal neu treffen, das wisst ihr. Jesus erinnert sich sehr, sehr gut an dich. Denk an Zachäus. Jesus Christus, beten wir. Heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Denn du bist mein Retter und du bist mein Herr.